Hoffst du schon oder bist du noch optimistisch? Wie bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ich habe mir in meiner achtwöchigen Elternzeit zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend, also fast jeden Abend, Levin ins Bett zu bringen, meistens mit einer Kleinen auf dem Arm. Und ich habe mir zwei Dinge zur Angewohnheit gemacht. Levin liebt es, nochmal über den Tag zu reden. Er kommt schon nicht aus dem Plaudern raus. Aber ich stelle ihm immer zwei Fragen. Ich sage, Levin, hast du was für den Mülleimer von Gott? Hast du was, was heute passiert ist, was dich verletzt hat, was du doof fandest, was du loswerden willst? Ja. Und was in diesen Wochen öfters der Fall war, und ich habe mich auch bei ihm entschuldigt, wir waren als Eltern deutlich weniger geduldig mit ihm. Und auch ich habe viel direktiver gesagt, tu das, und habe erwartet, dass er es tut. Und bin streng dran geblieben. Und unser kleiner Bursche ist auch ein Sensibler. Und das habe ich gemerkt. Und ich habe es aber immer wieder gesagt, dass es, wenn es zu viel war, er muss es auch sagen. Und das thematisieren wir. Mülleimer Gottes. Dann frage ich ihn aber auch, oder habe ihn zumindest gefragt auch, was kann in die Schatztruhe Gottes? Also was hast du heute erlebt, was schön ist, was dir richtig gut tat, wo, so. Und das frage ich ihn jeden Abend, wenn ich mit ihm den Abschluss mache. Und als wir so geredet haben, hat er auf einmal gesagt, ja Papa, irgendwie, du musst ja mal sterben. Und ich habe gesagt, ja, der will es nicht. Ich habe gesagt, ich, ja, oder kann auch sein, dass er stirbt und das will er auch nicht, er lebt so gerne. Ich habe gedacht, wie um alles in der Welt kommt der Siebenjährige jetzt auf dieses Thema? Was sagst du jetzt so, ne? Pastor, Papa und so, Mist, wie kommst du aus der Nummer raus? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte es auch nicht, ich lebe auch gerne und es ist schon tricky. So, ich verrate euch nicht, was ich gesagt habe. Noch nicht, sage ich es. Ja. Was sagt ihr oder was habt ihr euren Kindern gesagt? Oder was sagt ihr euren Kindern? Die kommen ja mit so Themen mal so nebenbei. Du denkst, oh, wir essen gerade. Es geht zum Tod und Leben. So, ne? Ihr müsst das jetzt nicht beantworten. Aber ich habe mir überlegt, so hoffnungsvoll zu sein, angesichts dieser Tatsache, dass wir alle sterben werden und diese Tatsache über unserem ganzen Leben ja schon schwebt. Schon wenn wir jung sind, ja, wir schieben das so ein bisschen auf das Ende hin und damit auch irgendwo das Thema Hoffnung auf das Ende hin, aber dass das schon im Kindesalter ja eigentlich Relevanz hat und von Bedeutung ist, ist mir in diesem Kindgespräch am Abend völlig bewusst geworden. Und auch völlig gewusst worden, es ist nicht selbstverständlich und natürlich, dass wir mit Hoffnung erfüllt sind. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was gibt es denn so für Stolpersteine hin, dass wir mit Hoffnung erfüllt werden? Ich habe euch mal einen Überblick gebracht über vier typische Stolpersteine, ja, genau, die ich im Duktus, ich lebe und ihr sollt auch leben, gestellt habe, genau. Das erste ist einfach, wir verwechseln Optimismus mit lebendiger Hoffnung. Ja. Nur darüber werde ich heute reden. Ja. Aber es gibt natürlich noch mehr, ja. Wir alle, wir sind auf diese Welt geboren, ungefragt. Existenzphilosophen, wir sind geworfen, sagen wir. Wir sind in diese Welt geworfen. Ja. Und wenn wir unsere Geburt betrachten, sage ich mal, ohne Ostern, dann ist es ein Stolperstein für lebendige Hoffnung. Und das Gleiche gilt auch für unsere Schuld. Wir werden jeden Tag schuldig. Und natürlich auch dann schlussendlich den Tod. Und ich werde die nächsten Predigten über das reden, aber heute nur über den Optimismus. Ja. Wir gehen auf Ostern zu, ja, das Grunddatum christlicher Hoffnung schlechthin. Die Grundbotschaft von Jesus lautet, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja. Klingt super. Und dennoch ist es nicht selbstverständlich uns mitgegeben, dass wir von lebendiger Hoffnung erfasst sind und von ihr bewegt sind und die uns auch zu hoffnungsvollen Taten treibt. Ja? Und die Herausforderung ist ja immer im Glauben, dass wir von Richtigkeiten, ja, ich hoffe auf das ewige Leben. Ja, ich hoffe, dass, ja, und ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ja, aber die Frage ist, ja, bewegt sie uns wirklich im Leben jetzt schon? Und für mich auch als Papa die Frage, auch für die Eltern, ne, wie können wir unseren Kindern mit diesen Stolpersteinen umgehen und sie, ich meine, zur Hoffnung erziehen klingt so platt, als könnte man sozusagen sagen, ich ziehe dich jetzt an und jetzt hast du Hoffnung angezogen. Nein, aber wie können wir sie vielleicht an den Rand der Hoffnung bringen, dass sie ahnen, was Hoffnung sein könnte? Habe ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht. Und ich sage euch dann später auch, was ich im Levin an dem Abend erzählt habe, was mir gekommen ist spontan. Weiß nicht, wer diesen Mann kennt von euch, ist ein Schriftsteller oder ein Professor für Literatur. Dieser Mann hat mir geholfen, nochmal in der Predigtvorbereitung mein Urteilsvermögen, mein Denkvermögen in der Unterscheidung zu schärfen. Der heißt Terry Eagleton. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Hoffnungsvoll, aber nicht optimistisch. Hoffnungsvoll, aber nicht optimistisch. Ich bin da drüber gestolpert und habe es mir gleich online gekauft und habe es gelesen und dachte, wie genial. Es ist ein geschichtlicher Abriss über den Begriff der Hoffnung in Auseinandersetzung mit dem Begriff des Optimismus, ja. Er unterscheidet dann noch, es gibt Optimalisten und so weiter. Das führt zu weit, aber gedanklich sehr geschärft. Und ich möchte auch ein bisschen mit hineinnehmen in Gedanken von ihm. Ja, es sind dichte Gedanken, deswegen habe ich es ja auch mal mitgebracht. Zum Beispiel sagt er, was ist ein Optimist eigentlich? Und er sagt, ein Optimist ist nicht einfach nur jemand, der große Hoffnungen hegt. Ist es nicht. Selbst ein Pessimist kann trotz seines habituellen Missmuts, also ich bin einfach eher missmutig gelaunt. Ja, ich bin ein Grantler halt, ich bin halt entweder ein Schwab oder ja, so die Nordbayern, also die Franken. Ja, die sind auch, oh, die grandeln immer rum, hey. Ich habe einen Freund, der kommt daher, der schimpft immer. Also das sind einfach so, ja. Der kann grinsen und kranteln. Hey, das ist, ich liebe das ja. Ich meine, seine Frau weiß ich nicht, aber ich finde es lustig. Selbst ein Pessimist kann trotz seines habituellen Missmuts eine positive Einstellung von der Sache haben. Er kann hoffen, ohne zu glauben, dass sich im Leben alles zum Guten wendet. Aha. Aha. Ein Optimist hingegen ist jemand, der dem Leben mit unverbesserlicher Zuversicht begegnet, einfach weil er ein Optimist ist. Naja, ich denke, es wird gut, weil es halt gut werden wird, oder? Er geht stets davon aus, dass die Dinge gut ausgehen, weil er ist, wie er ist. Wir haben es hier mit einer Frage des Temperaments zu tun. Und das ist für mich eine ganz wichtige Einsicht, ja. Manche sagen schon auch, ja, jeder Christ müsste ein Optimist sein, weil wir sind ja mit Hoffnung erfüllt. Ich würde es umdrehen und würde sagen, zum Glück kann auch ein Optimist mit Hoffnung erfüllt sein und Gott sei Dank kann auch ein Pessimist mit Hoffnung erfüllt sein. Wie umgekehrt ein Optimist nicht mit Hoffnung erfüllt sein kann und ein Pessimist auch. Und das finde ich ist eine zentrale Unterscheidung, die man erstmal vielleicht gedanklich, begrifflich hat, aber sie hoffentlich einem auch mal einholt, weil man verbindet mit Hoffnung ja eben doch auch dieses beständig frohe, leichte, wie auch immer, ja? Und denkt ja, so wäre ich auch gerne, aber ich habe keine Hoffnung. Nein, das ist was anderes. Ich kann mich nicht so beschwingt fühlen und trotzdem Hoffnung haben. Und ich finde, es ist eine frohe Botschaft, ja? Es ist eine frohe Botschaft. Man ist nicht einfach von lebendiger Hoffnung angesteckt. Ich würde sagen, unser 7-Jähriger hat schon durchaus ein grundfröhliches Temperament. Und man sagt so, mit 7 ist schon das Temperament relativ gefestigt. Also kann ich davon ausgehen, dass er mit 20, 25 immer noch relativ fröhlich ist. Aber das heißt nicht, dass er mit Hoffnung erfüllt ist, mit christlicher Hoffnung. Das heißt auch, für ihn ist auch die Frage, ja, wie begegnet er diesem Damoklesschwert, dieser Angst? Weil es kann sein, dass mein Papa oder irgendwann stirbt, oder es ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ganz sicher, aber es kann auch sein, was Gott verhüten möge, dass er vor mir stirbt. Es kann auch sein. Das ist einmal was ganz Persönliches, auf der persönlichen Ebene, wo Hoffnung eine Rolle spielt. Eagleton, der bedenkt auch so ein bisschen mehr gesellschaftliche Bedeutung von Optimismus und Pessimismus. Ja? Und für mich hat es auch dahingehend eine Bewandtnis als Papa, der erziehen möchte. Ich möchte mein Kind erziehen, das auch einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Mal kurz die rhetorische Frage, was denkt ihr, wer hat einen wertvolleren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten? Optimisten oder Pessimisten? Ja, schwierig, ja? Ist natürlich auch eine Schwarz-Weiß-Frage. Ja? Aber ich habe euch ein Zitat mitgebracht, nochmal von ihm, wo deutlich wird, dass es mitnichten selbstverständlicherweise die Optimisten sind. Ja? Und wird deutlich, warum. Er schreibt nämlich, Optimisten sind Konservative. Also die Dinge, die etwas erhalten wollen. Entweder so, wie etwas war, oder so, wie etwas gerade ist. Konservare. Ja? Also ja, konservieren kennt ihr alle. Genau. Weil ihr Glaube an eine erfreuliche Zukunft tief in ihrem Vertrauen auf die grundsätzliche Zuverlässigkeit der Gegenwart verwurzelt ist. Ja? Ja? Das heißt, diese Optimisten haben meistens in der Gegenwart oder was Gutes erlebt, ihnen ging es gut und die denken, es wird wieder so werden oder bleibt so. Ja? Und deswegen schreibt er auch, tatsächlich ist der Optimismus typisch für die Ideologie der herrschenden Klassen, weil es ihnen ja gut geht. Ja? Fragt mal in Entwicklungsländern, wie die optimistisch sind, ob sie das einen Status quo super finden. Wenn Regierungen ihren Bürgern nicht mitteilen, dass eine schreckliche Apokalypse unmittelbar bevorsteht, dann wohl deshalb, weil die Alternative zur Zuversicht politische Unzufriedenheit sein könnte. Oh oh, wer will das schon, gell? Trostlosigkeit hingegen kann eine radikale Haltung sein. Nur wenn wir unsere Situation kritisch beurteilen, halten wir es für nötig, sie zu ändern. Und Unzufriedenheit ist gelegentlich ein Ansporn für Reformen. Klammer auf, wir sind alle Kinder der Reformation und sind Gott froh, dass es die Reformation gab. Die gab es aber nur, weil Leute pessimistisch waren mit der Entwicklungsbereitschaft der damals existierenden Kirche. Und die sind dann in Konfrontation gegangen. Und daraufhin hat sich was entwickelt. Ja. Dagegen wird Zuversicht stets bloß zu kosmetischen Lösungen führen. Wahre Hoffnung brauchen wir, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, was von Optimisten allerdings meist geleugnet wird. Ja? Also man merkt, dass dieses Thema nicht nur eine Bewandtnis von meinem ganz persönliches Leben hat, sondern auch ein gesellschaftliches. Sei es jetzt für eine Gemeinde oder sei es jetzt auch für Gesellschaft überhaupt, also institutionell, gesellschaftlich. Ja? Und diese Wahrnehmung erklärt vielleicht auch so manche Kluft zwischen der Christenheit im Westen und des globalen Südens. Ja? Weil wir manchmal schon auch Hoffnung mit Optimismus verwechseln. Und die anderen, die haben nur die Wahl, zu echter Hoffnung zu kommen oder dass sie kaputt gehen einfach, sag ich mal. Und ich denke, dass wir eigentlich unsere Kinder dahingehend erziehen wollen, dass sie ihre Zukunft gestalten können. Nicht so, wie wir es mal hatten oder so, sondern dass sie fähig werden, ihre Herausforderungen zu meistern. Also nicht, dass sie irgendwie konservativ sind im Sinne, ich möchte so, dass es bleibt, wie es mal war, als ich Kind war, weil da war es gut. Und ihnen zutrauen, dass Gott in sie die Fähigkeiten hineingelegt hat, die sie brauchen, um die Herausforderungen ihrer Zeit zu meistern. Und das hat was damit zu tun, dass wir ihnen einen Unterschied beibringen zwischen Optimismus und wahrer Hoffnung. Weil wahre Hoffnung will Gott je in der Zeit schenken, in die wir gestellt sind. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal erzählt habe, ein Lehrer von mir in der Abschlussklasse, der hat uns gesagt, ich beneut euch nicht über die Zeit, in die ihr hineinwachst, weil ihr in eine viel schwierigere Zeit hineinwachst als meine Generation. Ja, das war, keine Ahnung, der war so zwischen 50 und 60. Und ich habe gedacht, du bist ein Lehrer, du willst uns auf die Zukunft vorbereiten und du bemitleidest uns. Tust uns quasi in so eine Opferrolle, willst du uns rein? Das war nicht schlau. Ja, ich traue euch zu, ihr habt viel gelernt und ihr werdet eure Challenges meistern, so wie wir unsere gemeistert haben. Optimisten sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die Frage ist ja dann, was ist, wenn sie wirklich stirbt? Von Optimisten. Was ist dann? Michael Herbst hat gesagt die Tage, die Hoffnung stirbt nicht nur zuletzt, sondern die Hoffnung lebt zuerst. Die Hoffnung stirbt nicht nur zuletzt, sondern die Hoffnung lebt zuerst, denn die Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus. Der sagt nämlich, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich konnte meinem Sohn eigentlich auch nur auf diesen Jesus verweisen, der mir angesichts dieser Realität schon jetzt Trost und Halt gibt und mich ermutigt, dennoch die Zeit auszukosten und anzunehmen und zu gestalten, so gut es geht in seinem Sinne. Und ich habe ihm folgende Geschichte erzählt, die natürlich zufällig ganz gut in unsere Lebenssituation gepasst hat. Das ist eine Geschichte von Henry Nouwen, der katholische Theologe, von einem ungeborenen Zwillingspärchen, das sich im Bauch der Mutter unterhält. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal von euch gehört. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling im Bauch. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden groß und stark für das, was draußen an der frischen Luft kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das hast du eben erfunden, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Und wie soll denn frische Luft bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir mit den Beinen herumlaufen können und mit dem Mund tolle Sachen essen. So einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du rumlaufen? Dafür ist doch die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, das geht ganz bestimmt. Es ist eben alles nur ein bisschen anders. Du träumst wohl. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben einfach zu Ende. Punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird sicher gut für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo soll denn die nun bitteschön sein? Na, hier überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Ach, so ein Blödsinn. Mit einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt sie auch nicht. Schluss damit. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie leise singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt ganz sanft und liebevoll streichelt. Ich habe ihm nicht diese ganze Geschichte erzählt, tatsächlich, aber mir ist es so in Erinnerung gekommen, Und er hat nachgedacht und musste schmunzeln. Weil das irgendwie so ein Gedanke war, dafür hat er gedacht. Und ich weiß nicht, ob sie ihm Hoffnung gestiftet hat, weiß ich nicht. Und ich weiß auch, dass Hoffnung nicht was ist, was nur in Begriffen zu fassen ist. Aber ich denke, wenn es immer wieder darum geht, dass wir bloßen Optimismus überwinden und uns von der lebendigen Hoffnung erfassen lassen wollen, dann hilft es auch begrifflich mal nochmal klarzukriegen, bin ich gerade eigentlich hinter Optimismus her oder sehne ich mich nach echter Hoffnung? Und ich finde, dann ist es eine große Entlastung, auch wenn ich vielleicht ein schwereres Gemüt habe, trotzdem von Hoffnung erfüllt zu sein. Aber diese Hoffnung, von der wir sprechen und an die wir glauben, hat es natürlich in unserer Zeit nicht leicht, weil es ja so billig scheint. Ja? Auch das nochmal dazu, der Terry Eagleton. Er schreibt es, ich lese nochmal hier vor. Nach Buchenwald und Hiroshima scheint Hoffnung kaum mehr zu sein als der unbegründete Glaube, die Zukunft werde einen Fortschritt gegenüber der Gegenwart bringen. Was an Samuel Johnson erinnert, der die Wiederverheiratung sarkastisch als den Triumph der Hoffnung über die Erfahrung bezeichnet. Ihr könnt sagen, ja, das sind Blinde gegenüber der Realität oder wie auch immer. Ja. Die Frage also, wie immer wieder neu den Weg zur lebendigen Hoffnung hin beschreiten. Er spricht in seinem Buch auch über christliche Hoffnung, zitiert christliche Philosophen, Paulus. Und er sagt, es sei darauf hingewiesen, dass die drei christlichen Grundhaltungen Glaube, Liebe und Hoffnung eng miteinander verknüpft sind. Augustinus schreibt, daher ist die Liebe nicht ohne die Hoffnung, noch die Hoffnung ohne die Liebe und keine von beiden ohne den Glauben. Und er schreibt weiter, Glaube ist eine Art liebevolle Verpflichtung. Und bei liebevoll kommt schon ein bisschen mehr Herz als Kopf rein. Oder leidenschaftliche Überzeugung, also Kopf und Herz, die nach der orthodoxen christlichen Lehre in erster Linie möglich wurde, weil Gott in die Menschen vernarrt war. Gott ist in dich vernarrt. Was für ein Gedanke. Ein Gläubiger ist doch wohl ein Verliebter, schreibt Kierkegaard, in die Krankheit zum Tode. Also ist Glaube eine Frage des Vertrauens, das sich dann zu einer Form der Liebe oder Selbsthingabe entwickelt. Und dem liegt die feste Überzeugung zugrunde, dass der andere einen nicht fallen lässt. Dieses Vertrauen darauf, dass man nicht im Stich gelassen wird, ist die Grundlage der Hoffnung. Zum Schluss also gefragt, ob wir noch Optimisten sind oder schon wahrhaft Hoffende, hängt laut Kierkegaard davon ab, wie verliebt wir in Jesus sind, wie vernarrt. Es ist schon ein bisschen gefühlsduselig, ne? Aber dass Gott in uns vernarrt ist und dass der Glaube, was mit Vernarrtsein in Jesus zu tun hat und das die Grundlage von lebendiger Hoffnung ist, das scheint mir evident. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern die Hoffnung lebt zuerst, denn die Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Deswegen zum Schluss die Frage, wie verliebt bist du in Jesus? Und wie können wir unser Verliebtsein in Jesus, unseren Kindern, in immer neuen Weisen vorleben, vorschwärmen und so darauf vertrauen, dass dieser Gott ihnen selber lebendige Hoffnung schenkt? Amen. Wünsche ich einen guten Appetit. Ich bete kurz fürs Essen. Sonst denken wir mal, ach, sollen wir beten? Vater, ich danke dir, dass du uns versorgst an Körper, Seele und Geist und dass wir jetzt leckere Wurst und Gemüse und Brötchen haben. Danke dir dafür. Amen. Lasst euch schmecken. Alle, die los müssen, Gott befohlen.